So, willkommen beim Weltfunk mit den Zugvögeln. Normalerweise machen wir pro Sendung ein Thema zu globalen Machtverhältnissen. Heute allerdings bringen wir einen Jahresrückblick, in dem wir über das reden, was uns im Jahr 2015 zum Nachdenken angeregt hat. Schon seit Jahresbeginn finden sich ein paar Hauptthemen in den deutschen Medien, die große Teile der Berichterstattung für sich einnehmen. Da wäre zum einen die finanzielle Situation Griechenlands, das von allen europäischen Ländern den größten Schaden in der Wirtschaftskrise genommen hat. Dann geht es viel um die sogenannte Ukraine-Krise, die einen gewaltsamen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine bezeichnet. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Ebola-Epidemie, die Tausende von Toten in Westafrika fordert und die übrigens erst vor wenigen Tagen, nämlich am 14. Januar 2016, für beendet erklärt wurde. Auch die Terrormiliz Boko Haram befindet sich in Nigeria, in Kamerun, im Tschad und im Niger auf einem grausamen Vormarsch. Die Berichte darüber fallen aber vergleichsweise spärlich aus. Der afrikanische Kontinent wie der Nahe Osten werden von vielen weiteren Konflikten und Anschlägen erschüttert, von denen in Deutschland aber wenig gesprochen wird. Noch nicht ganz so präsent, wie er das gesamte Jahr 2015 sein wird, ist der Verein Pegida. Im Oktober 2014 als Facebook-Gruppe entstanden und seit Dezember ein eingetragener Verein, wird er noch viele Ableger in unterstädtlichen Städten nach sich ziehen, wird so schöne Worte wie die Lügenpresse prägen und zu umfangreichen Diskussionen, Medienberichten und Streitgesprächen in öffentlichen Netzwerken führen und wird uns allen auf erschreckende Art zeigen, wie ein Teil der deutschen Bevölkerung denkt und für sich denken lässt. Und ein weiteres, sehr präsentes Thema ist der IS, eine Terrororganisation, die sich als Islamischer Staat bezeichnet. Interessant für unseren Jahresrückblick ist es, zu betrachten, welche Themen an Medienpräsenz gewinnen und welche immer mehr in den Hintergrund rücken und sich zu fragen, ob die Themen, über die weniger berichtet wird, denn wirklich an Aktualität verlieren oder ob sie einfach uns als Deutsche weniger betreffen und daher weniger Meldungen wert sind. So, weiter geht's mit unserem Jahresrückblick. Wir beginnen mit dem Januar. Im Januar beschäftigt kein Thema die Medien so sehr wie der Anschlag auf Charlie Hebdo in Paris. Aufgrund einer Ausgabe des Satire-Magazins, die Mohammed-Karikaturen enthielt, stürmen zwei Männer, die sich zu Al-Qaida im Jemen bekennen, die Redaktion und töten 11 Menschen. Zwei Tage später wird im Pariser Westen ein jüdischer Supermarkt von einem Mann, der sich zum Islamischen Staat bekennt, überfallen. Dabei sterben 4 Menschen. Neben zahlreichen Bekundungen der Anteilnahme und des Beistands werden auch andere Stimmen laut. Es entbrennen etwa Debatten zur Meinungsfreiheit und dazu, wie weit Satire gehen darf. Aber auch Debatten, in denen ganz klar eine Instrumentalisierung der Vorfälle stattfindet. In dem Sinne, dass alle in Europa lebenden Muslime indirekt oder auch ganz offen mit denjenigen Menschen, die diese Anschläge verübten, gleichgesetzt werden. Und noch weiter werden diejenigen Menschen, die vor der Gewalt radikaler Muslime geflohen sind, mit eben diesen in einen Topf geworfen. Die Debatte darüber, ob Geflüchtete in Europa willkommen oder doch eher eine Gefahr seien, nimmt somit bereits im Januar ein etwas größeres Ausmaß an. Im Februar tut sich einiges in der Ukraine-Krise, die immer mehr Menschenleben fordert. Am 4. Februar ruft die EU zu einem sofortigen Waffenstillstand auf. Dabei heißt es, es ginge darum, Zivilisten aus den von Gewalt bedrohten Regionen die Flucht zu erleichtern. Am 11. Februar findet dann in Minsk das Ukraine-Gipfeltreffen unter Beteiligung der deutschen und französischen Regierung statt, auf dem die Staatschefs von Russland und der Ukraine über einen möglichen Frieden verhandeln sollen. Am 2. Verhandlungstag kann sich auf eine vorübergehende Waffenruhe geeinigt werden. Ende Februar wird jedoch bekannt, dass der russische Oppositionelle Boris Nemtsov, der als einer von wenigen offene Kritik an Präsident Putin geübt hatte, auf offener Straße erschossen wurde. Weitere Ereignisse im Februar sind unter anderem ein Großbrand in Moskau, bei dem große Teile der russischen Akademie der Wissenschaften zerstört und zahlreiche kulturelle Schätze vernichtet werden. Ebenso vernichtet werden assyrische Kulturgüter, diese allerdings bewusst und beabsichtigt von der Terrormiliz Islamischer Staat. In Griechenland kämpft derweil die neue Regierung unter Alexis Tsipras um Schuldenerleichterung durch die Europäische Union.
Willkommen zurück zum Jahresrückblick beim Weltfunk. Wir sind im Monat März, in dem am ersten Tag eine neue Fassung des Asylbewerberleistungsgesetzes in Kraft trat, weil die vorherige Version vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden war. Das Bundesverfassungsgericht hatte im Juli 2012 den Gesetzgeber aufgefordert, für die Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums unabhängig vom Aufenthaltsstatus und der Aufenthaltsdauer zu sorgen. Es wurde darin geändert, dass AsylbewerberInnen nun bereits nach 15-monatigem Aufenthalt in Deutschland Leistungen nach SGB XII, also Leistungen ähnlich den Sozialleistungen, sogenannte Analogleistungen, erhält. Zuvor mussten AsylbewerberInnen 48 Monate in Deutschland leben, um diese Leistungen zu erhalten. Die weitere Änderung besteht darin, dass statt Sachleistungen, die für die Menschen eine Einschränkung, wenn nicht sogar Bevormundung bedeuten, nun vorrangig Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs gewährt werden sollen. Diese an sich sehr fortschrittliche Änderung wird leider eingeschränkt durch eine Klausel, nach der die Leistungsgewährung, soweit es nach den Umständen erforderlich ist, auch in Form von Sachleistungen oder Wertgutscheinen erfolgen kann. Einige Kritikpunkte des Gesetzes bleiben jedoch bestehen. Die Grundleistungen können Personen mit Duldung bzw. bei nachvollziehbar ausreisepflichtigen Menschen eingeschränkt werden, wenn ihnen vorgeworfen wird, nicht ausreichend an ihrer eigenen Abschiebung mitzuwirken oder nur zum Zweck des Leistungsbezugs eingereist zu sein. Aus diesen Gründen können auch bei einer Aufenthaltsdauer von über 15 Monaten die Analogleistungen verwehrt bleiben. Das größte Manko des Asylbewerberleistungsgesetzes ist und bleibt die defizitäre medizinische Versorgung von Leistungsbezieherinnen. Die gute Nachricht ist, dass die Gesundheitsversorgung über das Asylbewerberleistungsgesetz nun auf einen Aufenthaltszeitraum von bis zu 15 Monaten begrenzt ist. Danach muss die Aufnahme der Geflüchteten in die gesetzliche Krankenversicherung erfolgen. Am 20. März ereignete sich in der Hauptstadt Sanaa im Jemen ein Doppelanschlag in zwei Moscheen während eines Freitagsgebets in der von Houthi-Rebellen kontrollierten Stadt. Dabei kamen mindestens 142 Gläubige ums Leben und weitere 350 Personen wurden verletzt. Darüber hinaus wird in der jemenitischen Stadt Aden die Residenz des amtierenden Staatsoberhauptes Abed Rabo Mansur Hadi erschossen. Am 6. März wurde in Polen mit dem Bau von 6 bis zu 50 Meter hohen Wachtürmen begonnen. Die Baukosten waren größtenteils aus einem EU-Fonds für die Sicherung der Außengrenzen der Europäischen Union finanziert worden. Grund für den Bau der Wachtürme war die bessere Überwachung an der Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad. Am 7. April. Der schwarze US-Amerikaner Walter Scott wurde von der Polizei durch einen Schuss in den Rücken getötet, als dieser versuchte, vor einer Verkehrskontrolle zu flüchten. Ein Video von dem Vorfall ging um die Welt und löste Entsetzen und Wut aus. Der Polizist wurde wegen Mordes angezeigt. Der Vorfall passt zu einer ganzen Reihe von Begebenheiten, in denen weiße Polizisten schwarze Männer niedergeschossen haben. Gewaltsame Proteste hatte der Tod von Michael Brown in der Stadt Ferguson im Bundesstaat Missouri nach sich gezogen. Zu Demonstrationen im ganzen Land war es auch gekommen, als der schwarze Eric Garner der Polizeigewalt zum Opfer fiel. In Ohio erschoss ein Polizist einen schwarzen 12-Jährigen, der mit einer Spielzeugwaffe durch einen Park strolchte. Seitdem wird in Amerika verstärkt über Rassismus im Polizeiapparat und über das Justizsystem debattiert. Auch im April gab es zahlreiche Unruhen. Am 25. April ereignete sich in Nepal ein Erdbeben, der insgesamt über 5000 Menschenleben forderte. Der 1832 errichtete Dharahara-Turm, ein beliebtes Touristenziel, wird komplett zerstört.
Ja, auch der Mai steht ganz im Zeichen der Flüchtlingskrise, die sich jedoch zumindest medial noch ausschließlich auf hoher See abspielt. So wird am 2. Mai über die Rettung von 3690 Flüchtlingen vor der Küste Libyens sowie 530 weitere in der Ägäis berichtet. Ebenfalls im Mai veröffentlicht der Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh, der durch die Aufdeckung des My Lai-Massakers im Vietnamkrieg sowie des Folterskandals im Abu Ghraib-Gefängnis weltbekannt wurde, seine Publikation The Killing of Osama Bin Laden, in der er den Darstellungen der US-Regierung zur Tötung Bin Ladens widerspricht. Ebenfalls im Mai, am 11. Mai, landen in Indonesien 1500 Bootsflüchtlinge, die als illegale Migranten in Internierungslager gebracht werden. Währenddessen treiben weitere 8000 Flüchtlinge auf hoher See, größtenteils Angehörige der muslimischen Minderheit aus Myanmar. Zwei Tage später sterben bei einem Anschlag auf einen mit Schiiten besetzten Bus in Pakistan 47 Menschen. 13 weitere werden verletzt. Am selben Tag kommen bei einem Brand einer für westliche Firmen produzierenden Schuhfabrik in Indonesien mindestens 72 Arbeiter ums Leben. Am 22. Mai beschließt Irland per Volksentscheid, gleichgeschlechtliche Ehen zu legalisieren. Am 5. Juni wird die Datenbank der Personalbehörde der USA gehackt und die Daten von 4 Millionen US-Bürgern werden entwendet. Während am 7. Juni, zwei Tage später, der G7-Gipfel auf Schloss Elmau stattfindet, der erstmals seit 1998 ohne Russland abgehalten wird, das man aufgrund der Ereignisse in der Ukraine von den Gesprächen ausschloss. Ebenfalls im Juni beschließt die rechtspopulistische Regierung Ungarns um Viktor Orban die Schließung der Grenze zu Serbien sowie die Errichtung 4 Meter hoher Zäune an selbiger. Die Entscheidung wird von Protesten der EU begleitet. Am 24. Juni beschließen die Verteidigungsminister der NATO-Mitgliedstaaten eine Aufstockung der NATO Response Force von 13.000 auf nun 40.000 Soldaten. Am 26. Juni sterben bei einem Anschlag auf eine Moschee in Kuwait City 26 Menschen und 227 weitere werden verletzt. Ebenfalls im Juni entdecken Forscher in Wellberg bei Stuttgart das älteste gefundene Fossil einer Schildkröte, das auf 240 Millionen Jahre zurückdatiert wird.
Hallo zurück zum Jahresrückblick von den Zugvögeln bei FreeFM. Wir sind mit unserem Rückblick von 2015 mittlerweile im Juli angekommen. Am 1. Juli nehmen die USA und Kuba nach einer sehr langen Pause ihre diplomatischen Beziehungen zueinander wieder auf. Beide Länder hatten seit dem Ende der 70er Jahre im jeweils anderen Land lediglich diplomatische Missionen unterhalten, welche nicht den gleichen Status hatten wie Botschaften. Anfang Juli gibt WikiLeaks außerdem bekannt, dass die NSA Telefongespräche der jeweils amtierenden Bundeskanzler während ihrer Regierungszeit abgehört hat. Darüber hat man ja im vergangenen Jahr auch sehr viel in den Nachrichten mitbekommen. Am 14. Juli finden die UN-Vetomächte sowie Deutschland und der Iran nach langen Verhandlungen schließlich eine Lösung im Atomstreit, welche auch ein geplantes Ende der Sanktionen beinhalten soll. Seit dem 24. Juli darf die USA einen strategisch wichtigen Stützpunkt im Kampf gegen den IS in der Türkei für Luftangriffe gegen die Terrormiliz nutzen. Am selben Tag fliegt die Türkei zum ersten Mal Luftanschläge gegen mehrere Stellungen des Islamischen Staates in Syrien. Ein Tag später verabschiedet das Parlament von Tunesien ein neues Antiterrorgesetz. Dieses Gesetz soll im Kampf gegen den Terror helfen, indem es den Sicherheitskräften weitere Befugnisse beim Vorgehen gegen verdächtige Terroristen einräumt und außerdem die Todesstrafe im tunesischen Recht verankert. Am 28. Juli erklärt der türkische Präsident Erdogan den Friedensprozess mit den Kurden für beendet. Legale Parteien wie der HDP, die sich für die kurdische Minderheit einsetzen und bei den letzten Wahlen eine absolute Mehrheit der Regierungspartei in der Nationalversammlung verhinderten, drohen von nun an Strafen wie die Aufhebung der Immunität ihrer Parlamentsabgeordneten sowie die Einleitung eines Verbotsverfahrens. Ende Juli ist ein möglicher Ebola-Impfstoff erfolgreich an 4000 Probanden im westafrikanischen Guinea getestet worden. Nach 10 Tagen sollte der Impfstoff einen 100%igen Schutz gegen das Virus bieten. Weitere Studien waren erforderlich, um weiteres über diesen Impfstoff und die Bekämpfung des Ebola-Virus herauszufinden. Im August gibt der deutsche Innenminister Thomas de Maizière bekannt, dass bis zum Ende des Jahres mit rund 800.000 Geflüchteten in Deutschland zu rechnen ist. Im Bericht über Januar 2016 werden wir dann die tatsächlichen Zahlen, die bis zum Jahresende 2015 in Deutschland angekommen sind, hören und sehen, inwiefern diese Einschätzung zutraf. Am 20. August trat der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras zurück und kündigte daraufhin Neuwahlen in Griechenland an. Am selben Tag rief die Regierung von Mazedonien wegen der Flüchtlingskrise den Ausnahmezustand aus. In Heidenau in Sachsen sind am 22. August mehr als 30 Polizisten von Rechtsradikalen bei rassistischen Krawallen verletzt worden. Am 27. August ist im österreichischen Pahnsdorf auf der Autobahn A4 ein abgestellter LKW mit 71 Leichen von Geflüchteten entdeckt worden. Aber anstatt für Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen ihr Land verlassen und fliehen müssen, sichere Fluchtwege zu garantieren, ist de Maizières Reaktion auf dieses Ereignis gegen sogenannte Schleuser zu wettern. Der Postillon, ein Satiremagazin, beschreibt diese Nachricht in einem Artikel mit einem passenden Titel »Alles wieder gut«, in dem vorgeschlagen wird, den LKW im Mittelmeer zu versenken, damit alles wieder beim Alten ist. Die letzte Meldung aus dem August 2015 kommt aus der Ukraine. Am 31. August hatten Nationalisten in der Ukraine bei Protesten gegen die Verfassungsreform, die dem Osten der Ukraine mehr Rechte einräumte, Sprengsätze vor dem Parlament in Kiew gezündet und dabei mehr als 100 Menschen verletzt.
So, wir machen weiter mit unserem Jahresrückblick. Wir sind jetzt im September. Am 2. September, was in deutschen Medien kaum zu hören war, treten in Indien landesweit 150 Millionen Arbeiter in einen eintägigen Streik, um gegen Pläne der Regierung zu Reformen im Arbeitsmarkt zu protestieren. Es ist schon der 16. Generalstreik seit 1991. Die bisherigen hatten aber mäßige Beteiligung. Dieser hingegen ist der größte Streik seit dem Ende der Kolonialisierung in Indien. Die Gründe für den Streik finden sich in der Regierung und Premierminister Modi, die trotz großer Versprechungen, so die Streikenden, das ökonomische, politische und soziale Leben der Arbeiterklasse weiter ruiniert hat. Es werden Forderungen laut nach unter anderem einem Mindestlohn, nach Sozialversicherungen für alle und Verbesserungen im Arbeitsrecht. Der Streik der Gewerkschaften verursacht etwa 250 Millionen Rand, das sind in etwa 3,7 Milliarden US-Dollar, Verlust. Aufgrund der wachsenden Zahl an Geflüchteten, die Deutschland erreichen, veranlasst der deutsche Innenminister Thomas de Maizière am 13. September erneut die Einführung von Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze. Er lässt verlauten, ein Ende dieser Grenzkontrollen sei frühestens für Februar 2016 geplant. An sich gestattet Artikel 25 des Schengener Grenzkodex Kontrollen der Grenzen für maximal 2 Monate. De Maizière stützt sich daher auf Artikel 23 und 24 des Schengener Grenzkodex, wo es heißt, Grenzkontrollen seien aufgrund anhaltender, schwerwiegender Mängel bei den Kontrollen an den Außengrenzen des Schengen-Raums notfalls bis zu 2 Jahre möglich. Am 22. September wird in Brüssel bei einer Konferenz der EU-Innenminister über einen Mehrheitsbeschluss durchgesetzt, dass 120.000 Geflüchtete auf dem Kontinent verteilt werden sollen. Die Länder Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien, die gegen den Beschluss gestimmt hatten, reagieren mit scharfer Kritik. Am 24. September kommt es in Saudi-Arabien während dem sogenannten Hadsch zu einer Massenpanik. Der Hadsch ist eine Pilgerfahrt zur Kaaba, einem heiligen Ort des Islam in Mekka in Saudi-Arabien, die jeder gläubige Muslim einmal in seinem Leben angetreten haben soll, jeweils im 12. Monat des islamischen Kalenders. Jährlich treten etwa 2 Millionen Menschen die Pilgerreise an, dabei kam es schon einige Male zu einer Massenpanik. Im September 2015 kostet sie offiziell 769 Pilger das Leben, viele weitere werden verletzt. Anderen Schätzungen gehen aber von bis zu 4.000 Toten aus. Am 30. September beginnt die russische Luftwaffe zur Unterstützung der Regierung Assad mit Luftschlägen gegen Syrien, offiziell im Kampf gegen den Islamischen Staat. Menschenrechtsorganisationen und US-Regierungsvertreter berichten, dass sich diese Angriffe auch gegen die gemäßigte syrische Opposition richten. Am 10. Oktober kommt es in Ankara in der Türkei bei einer regierungskritischen Demonstration kurz vor einer Friedenskundgebung an einem Bahnhof zu einem Terroranschlag, bei dem 2 Sprengsätze innerhalb kurzer Zeit detonieren. Die Zahl der Todesopfer beläuft sich auf 128. Außerdem gibt es mehr als 500 Verletzte. Im Zuge der zunehmenden Anzahl an Geflüchteten in Europa schließt am 17. Oktober Ungarn seine grüne Grenze zu Kroatien. Die Route der Geflüchteten wird damit Richtung Slowenien umgeleitet. Slowenien setzt in der Folge ab 21. Oktober sein Militär zur Grenzsicherung in Kroatien ein. Am 24. Oktober tritt in Deutschland ein verschärftes Asylgesetz in Kraft, das nun doch wieder mehr Sachleistungen statt Geldleistungen für Asylbewerber vorsieht und schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber ermöglichen soll. Am 28. Oktober wird bekannt, dass die russischen Luftangriffe in Syrien zu keinen nennenswerten Erfolgen für die Armee des Präsidenten Bashar al-Assad führen, da dessen Bodentruppen nicht in der Lage sind, erzielte Geländegewinne zu verteidigen. Geländegewinne gibt es dagegen mehr und mehr für die Terrormiliz Islamischer Staat. In der Türkei lässt ebenfalls am 28. Oktober und wenige Tage vor der Parlamentswahl die Regierung um Präsident Erdogan Polizeikräfte massiv gegen regierungskritische Medien vorgehen. Beim gewaltsamen Eindringen in die Zentrale des Medienkonzerns Kozaipek werden mehrere Journalisten verletzt und der Konzern unter Zwangsverwaltung gesetzt. Dazu werden Zeitungsredaktionen besetzt und der Betrieb zweier Fernsehsender unterbunden. Am 31. Oktober schließlich führt die Bundespolizei in Bayern 5 offizielle Grenzübergangsstellen ein, die das Ankommen der Geflüchteten in Deutschland geordneter ablaufen lassen sollen.
Willkommen zurück zu Weltfunk, heute mit den Zugvögeln. Und wir machen heute einen kleinen Jahresrückblick 2015. Allerdings nicht einen irgendeinen Jahresrückblick, sondern einen kleinen politischen Jahresrückblick. Nein, nicht irgendeinen kleinen politischen Jahresrückblick, sondern mit Fokus darauf, was in den Medien präsent war. Also, das heißt, dass nicht alles, was wir sagen, das ist, was wichtig war. Es geht weiter mit dem November 2015. Und es ist sehr viel passiert, sehr viel Gewalt war in den Medien verbreitet. Zum einen am 13. November wurde der Führer des Islamischen Staats durch die USA in Libyen getötet. Am gleichen Tag, am 13. November, wir erinnern uns alle zurück, gab es die Terroranschläge in Paris an 7 Stellen mit 132 Toten. Danach gab es eine große Debatte über die TerroristInnen und ob nun die Fluchtrouten noch dichter gemacht werden müssen, weil eventuell IS-Kämpfer über Fluchtrouten nach Europa gelangen könnten. Und noch bevor jegliche Fakten vorlagen, gab es viele Spekulationen. Und damals war noch nicht bekannt, dass die TerroristInnen auch Franzosen und Belgier sind. Ein paar Tage später, am 17. und 18. November, gab es Anschläge in Nigeria. Seit 2010 herrscht dort, oder seit 2010 verübt Boko Haram, die terroristische Organisation, Anschläge in Nigeria. In deutschen Medien ist das nicht so stark angekommen, zumindest nicht so stark wie andere Anschläge. Am 25. November 2015 hat Ursula von der Leyen angekündigt, die Verteidigungsministerin, bis zu 650 SoldatInnen nach Mali zu schicken. Mali ist im Moment auch ein schwieriges Land, weil viele Terroranschläge verübt wurden in der Vergangenheit. Am 28. November nimmt die Chronik der Grenzziehungen innerhalb Europas ihren tragischen weiteren Verlauf, denn in Mazedonien wird ein Grenzzaun zu Griechenland gebaut oder zumindest begonnen zu bauen. Und generell zum November kann man sagen, dass die Bundesregierung bis zu 1000 SoldatInnen nach Afghanistan schicken will. De Maizière will komischerweise aber auch mehr Geflüchtete nach Afghanistan abschieben, weil es ein sichereres Land sein soll. So viel dazu. Auch in den Medien und stark umstritten war der Deal mit der Türkei. Die Türkei soll jetzt der Türsteher der EU sein und Geflüchtete abweisen für die EU. Schon jetzt ist klar, dass Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sein werden. Kommen wir nun zum Dezember 2015 unseres Jahresrückblicks. Am 4. Dezember gab es von Deutschen Bundestag ein Mandat für einen Bundeswehreinsatz in Syrien. Dann noch ein paar gute Meldungen. 2015 in Saudi-Arabien dürfen Frauen das erste Mal wählen und auch gewählt werden. Und auch in Libyen gibt es eine relativ gute Nachricht, und zwar, dass die Konfliktparteien, das war am 23. Dezember, die Konfliktparteien im Bürgerkrieg einigen sich darauf, eine Einheitsregierung zu bilden. Am 28. Dezember 2015 noch eine relativ gute Meldung. Es gibt endlich eine Einigung auf Entschädigungszahlungen an die sogenannten Trostfrauen im Zweiten Weltkrieg. Dort sind 200.000 Frauen aus Korea verschleppt worden und zur Prostitution gezwungen worden. Und bisher blieben diese unentschädigt. Im deutschen Geschichtsunterricht hört man bisher wenig darüber. Am 28. Dezember unterschreibt Polens Präsident die international stark kritisierte Reform, die auch das polnische Verfassungsgericht einschränken soll. Generell ein kleines Fazit für 2015. Wenn man sich die Medien anguckt, sehr stark im Fokus war das Thema Flucht und aber auch Gewalt und Gewalt gegen Geflüchtete. Zum Beispiel gab es 222 Anschläge laut Zeit auf Unterkünfte. Fast die Hälfte dieser Unterkünfte war bewohnt zum Zeitpunkt der Anschläge. Und man kann nur sagen, dass es Glück ist, dass es noch keine Toten gab in Deutschland. Im Gegensatz dazu gab es leider nur 4 Verurteilungen. Pegida war natürlich auch ein sehr großes Thema. Pegida ist noch nicht ausgestorben. Wird es vielleicht auch nicht. Wer weiß, 2016 wird zeigen, was Pegida mit sich bringt. Zum Jahrestag von Ligida gab es von Rechtsradikalen Ausschreitungen in Leipzig im Bezirk Konnewitz, wo viel zu Bruch ging. Das war erstmal das Jahr 2015. Nach einer musikalischen Pause wollen wir euch einen kleinen Ausblick auf 2016 geben und was im Januar passiert ist.
So, willkommen zurück zum Weltfunk, heute mit den Zugvögeln. Es ist unsere erste Sendung im neuen Jahr und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen einen Jahresrückblick. Wir haben tatsächlich 2015 mittlerweile eigentlich abgeschlossen, aber auch im Januar 2016 ist schon viel passiert. Und zwar hat das Jahr in gewisser Weise begonnen, wie es aufgehört hat. In ihrer Neujahrsrede sagt Merkel, wir schaffen das. Sie erklärt die Aufnahme von Schutzsuchenden für selbstverständlich und macht deutlich, dass von einer gelungenen Integration alle profitieren. Man sieht also, die Flüchtlingsthematik, die sich ja schon durch den ganzen Rückblick 2015 gezogen hat, ist anscheinend immer noch das wichtigste Thema auch in diesem Jahr. Ebenfalls nichts geändert hat sich bei der CSU. Seehofer nennt erstmals jetzt im Januar eine Zahl für die gewünschte Flüchtlingsobergrenze. Und zwar redet er von 200.000 Flüchtlingen, die pro Jahr integriert werden könnten. In 2015 waren es ja tatsächlich 1,1 Millionen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind. Also mehr auch als die 800.000, die mal so September rum oder so, angekündigt waren. Die ganze Obergrenze-Geschichte stößt allerdings bei der restlichen Regierung, also vor allem bei Angela Merkel, auf Ablehnung. In Österreich hingegen, das ist jetzt auch erst ein, zwei Tage her, ist die Obergrenze jetzt quasi geschaffen worden. Und zwar geht es hier um 37.500 Geflüchtete pro Jahr. Ganz interessant, auf die Einwohnerzahl gerechnet, ist es immerhin noch doppelt so viel wie die von Seehofer geforderte Obergrenze. Es ist übrigens unklar, was passiert, wenn sie überschritten wird, und es ist auch irgendwie rechtlich fragwürdig, ob man so etwas umsetzen kann. Irgendwann geht es bei Asyl viel um Menschenrechte. So, ein anderes Thema, das die letzten Wochen sehr geprägt hat, sind die Geschehnisse der Silvesternacht in Köln. Und das, obwohl hier eigentlich kaum Fakten sind, also es ist deutlich mehr Debatte als Fakten. Ich habe mal versucht zusammengetragen, was wir tatsächlich wissen. Und zwar soll in der Silvesternacht sich eine Menschenmenge von etwa 1000 Menschen am Bahnhof oder vor dem Bahnhof aufgehalten haben. Nach verschiedenen
Berichten waren sie wohl alkoholisiert und entsprechend aggressiv. Und aus diesem Tumult, aus dieser Gruppe heraus, sollen eben Straftaten begangen worden sein, was natürlich bedeutet, dass nicht alle 1000 Anwesenden daran beteiligt gewesen sind. Jedenfalls gingen schon in den ersten Tagen erst 60, später war von 90 Anzeigen die Rede. Mittlerweile sind es wohl 650 Anzeigen von Diebstählen und vor allem auch Sexualdelikten. Bald war dann überall von dem nordafrikanischen Aussehen der Täter die Rede. Diese Beschreibung stammt wohl aus dem Polizeibericht, also aus den Zeugenaussagen. Da soll es so, der Begriff so gefallen sein. Da ist jetzt natürlich die Frage, ist es wirklich zweckdienlich, das zu erwähnen? Ich meine, es gibt sowas wie den Pressekodex, in dem steht drin, dass die Nationalität, gerade bei Straftaten und sowas, nur genannt werden soll, darf, wie auch immer, wenn es für den Tathergang relevant ist. Und na gut, leider haben wir in Deutschland sehr viele Menschen, die das natürlich so sehen, dass das natürlich nur an der Nationalität liegen kann. Also die ganze Geschichte wurde von rechts entsprechend und aus der sogenannten Mitte entsprechend ausgeschlachtet. Ich meine, in diesen Kreisen gilt nun endgültig als bewiesen, Flüchtlinge gleich kriminell. Die entsprechende Hetze fand ihren Höhepunkt in tätlichen Angriffen auf Nicht-Deutsche oder Nicht-Deutsch-Aussehende in Köln oder in Lutz Bachmanns T-Shirt-Aufdruck Rape, Fugees Not Welcome, für die er zu Recht angezeigt wurde. Kurz zum aktuellen Ermittlungsstand. Die Polizei hat wohl circa 50 Verdächtige ermittelt und ja, also der Großteil der Verdächtigen sind keine deutschen Staatsbürger. Bei manchen handelt es sich um Asylbewerber. Trotzdem, finde ich, sollte man hier echt nochmal Einhalt gebieten. Das gibt den ausländerfeindlichen Stimmen hierzulande noch lange nicht recht, weil erstmal sind bis jetzt nur Verdächtige. Es muss ja nach wie vor, gibt's sowas wie die Unschuldsvermutung. Und natürlich kann es sein, dass einige von denen überführt und entsprechend verurteilt und bestraft werden. Trotzdem sollte man echt vorsichtig sein. Das sind einzelne Menschen, einzelne kriminelle Menschen, ganz klar. Aber sie sind keine Repräsentanten der gesamten geflüchteten Gruppe in Deutschland, auf keinen Fall. Deutschland debattiert derzeit, es gibt viel Kritik am Polizeieinsatz, der Polizeichef von Köln wurde in Ruhestand versetzt, es gibt Forderungen nach mehr Videoüberwachung, nach verdachtsunabhängigen Personenkontrollen, auch nach einem verschärften Sexualstrafrecht, vielleicht ganz interessant, derzeit zählt eine Vergewaltigung nur als Vergewaltigung, wenn Gewalt, also körperliche Gewalt angewendet wurde und irgendwie ja, so Bedrohung oder ein eindeutiges Nein und Nicht-Einvernehmlichkeit zählt da nicht. Es wird diskutiert über leichtere Abschiebung, also auch schon bei geringeren Strafen. Es wird geredet über die Residenzpflicht von Flüchtlingen, die Ballungsgebiete entlasten soll. Und es wird viel über den arabischen Mann, wenn es den denn so gibt, geredet und über Sexismus in anderen Kulturen, sage ich jetzt mal. Hier findet eine ganz klare Vermischung von Sexismus und Rassismus statt und die Vorgänge werden eben instrumentalisiert für entsprechende Debatten, was auch gerade Frauenrechtlerinnen beklagen, weil es müsste eigentlich über Sexismus debattiert werden, aber diese Debatte fällt weitestgehend unter den Tisch derzeit wegen rassistischer Debatten. Das ist natürlich nicht das Einzige, was im Januar geschehen ist. Es ist noch ganz viel anderes passiert. Unter anderem berichtet die britische Zeitung The Guardian, dass noch nie in den USA so viele schwarze junge Männer von Polizisten erschossen worden sind wie im Jahr 2015. Das klang ja auch in unserem 2015-Jahresrückblick schon an. Dann gab es Massenhinrichtungen in Saudi-Arabien, anlässlich derer Deutschland mal seine engen diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Saudi-Arabien überdenken könnte, anscheinend nicht tut. Außerdem schließen erst Dänemark und Schweden schließen die Grenze nicht komplett, sie führen Grenzkontrollen wieder ein. Auch noch passiert, der Landrat der Stadt Landshut in Bayern lässt einen Bus voller Flüchtlinge vom Kanzleramt auffahren als Zeichen der Überforderung der Länder. Die Flüchtlinge selbst ahnen allerdings nicht, dass sie für so eine PR-Aktion instrumentalisiert werden. Ihnen wurden wohl bessere Unterkünfte und schnellere Anerkennung versprochen und entsprechend Scheißaktion. Währenddessen prüft die EU-Kommission die Rechtsstaatlichkeit Polens nach der Verfassungsgerichtsreform, von der die ja schon im Dezember war, und noch einer weiteren Medienreform jetzt im Januar. Außerdem, Gutmensch wird das Unwort des Jahres 2015. Marokko und Algerien sind neue Kandidaten für sogenannte sichere Herkunftsländer. Oxfam veröffentlicht einen Bericht, nach dem die 62 reichsten Menschen der Welt gemeinsam so viel Vermögen besitzen wie die gesamte ärmere Hälfte der Welt, also 3,5 Milliarden Menschen. Und noch passiert erst diese Woche, Horst Seehofer erleidet auf der CSU-Klausurtagung einen Schwächeanfall. Und ja, irgendwie ist das Ganze auch kein Wunder, wenn man in ständiger Angst davor lebt, in Flüchtlingsströmen sozusagen zu ertrinken. So, damit sind wir im Hier und Jetzt angekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wünsche mir für 2016 mehr gute Nachrichten. Eine gute Nachricht, in 4 Wochen am 18.02. ist unsere nächste Sendung. Beteiligt an dieser Sendung waren
Sandro Eiler,
Julie McDavid,
Caroline Renner,
Niklas Schlumberger
und Verena Runacher
und Daniela Beckmann und auch noch Lena-Sophie Storz, die leider gerade nicht hier ist.